Herzlich willkommen zur Pre-Show der Feuilletöne. Moin, Frau Eichler.
Moin.
So, die Wahlen sind vorbei. Also, sie liegen hinter uns. Also, wir haben gewählt. Alle haben gewählt. Also, die gewählt haben, haben gewählt. Sind Sie zufrieden, Frau Eichler?
Also, gemessen an den Erwartungen, ja.
Okay.
Nein, anders. Gemessen an den Erwartungen, nein. So, oh. Im Vergleich zu den letzten Wahlen, ja. Mhm. Die Tendenzen im Vergleich sind okay. Das Ergebnis ist natürlich immer noch zu braun in vielen Bundesländern. Und ich hätte mir jetzt auch nicht unbedingt einen Scholz als Kanzler gewünscht, aber nun.
Ja, das weiß
immer
man
noch
ja
noch besser
nicht.
Als, weiß man noch nicht, das stimmt. Es steht ja alles noch gar nicht fest. Das ist nur die letzte Hoffnung, die wir jetzt noch haben.
Ja.
Ach, weiß ich auch nicht.
Ja, wie gesagt, wir könnten auch noch Laschet kriegen, ne?
Nein. Please no.
Es gibt doch hier.
Ich finde es so faszinierend, wie sehr sich die Kriterien einfach aufgeweicht haben. Wie irgendwie vor 20 Jahren noch, oder zumindest oder 25, weiß ich nicht, Leute hohe Ämter einfach nicht mehr haben durften, weil sie mit ihrer Sekretärin geschlafen haben. Und jetzt kannst du dir einen Skandal nach dem anderen leisten, der auch noch direkt mit deinem Job zu tun hat, ne? Irgendwelche Steuergelder hinterziehen, Sachen fälschen,
ja.
Korrupt ohne Ende und trotzdem egal.
Sagen wir mal
noch
so.
Haben wir niemanden, der so schlimm ist wie Trump, aber trotzdem, richtig illegale Dinge.
Sagen wir mal so, wir haben früher nicht so viel mitbekommen, ne?
Zugegeben, klar.
Also, da ist garantiert eine Menge passiert, was wir nicht mitbekommen haben. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dir mal, da gibt es eine Seite auf der Tagesschau. Auf der Tagesschau.de, da ist das alles, da kann man sehen, was passt, also was alles so ist.
Mhm. Ja. Tagesschau.de.
Ja, genau. Und ich muss sagen, wenn man sich mal die Wahlergebnisse anguckt, von den einzelnen Kreisen so, ne?
Mhm.
Also ich muss sagen, ich bin sehr zufrieden mit uns. Also hier, mit uns ganz oben da, also.
Na gut, ich bin mittel.
Ja, was ist eigentlich bei euch los? Ist alles schwarz, was ist denn da los?
Ja, NRW, aber das ist historisch. Das sind alles die Gewohnheitswähler.
Ja, aber so im Pott ist alles rot.
Es gibt ja ein paar grüne Inseln. Es gibt eine Menge grüne Inseln, ehrlich gesagt.
Ja, Münster halt, ne, wie immer. Bonn, sehr Bielefeld. Erfreulich.
Ah, nee, ist nicht Bielefeld. Münster, nee. Ja, tatsächlich.
Ja, ist Münster. Bonn. Köln und Aachen, ne? Ja.
Ja.
Genau. Ja, und unser oben, Flensburg, Schleswig ist grün.
Jo.
Ja, also Habeck hat den Wahlkreis gewonnen.
Sehr schön.
Mhm. So.
Ja, nee, hier in Ostwestfalen ist alles rot.
Tja. Ja, das stimmt. Ostwestfalen und Lippe.
Gewonnen, immerhin. Ja, und Lippe.
Genau, ist alles rot, ja. Aber dann, ja.
Ja.
Und über den Nordwesten hätte ich bald, der Nord-Südwest-Dingsbums Niedersachsen, da Südwest-Niedersachsen, da müssen wir auch nochmal drüber reden. Also das ist auch alles irgendwie komisch.
Ja, das ist ganz frustrierend. Also es kann echt nicht sein, dass da irgendjemand und anscheinend viele Menschen den Nazis ganz nach vorne
sehen. Nee, ich bin in Niedersachsen.
Achso, in Niedersachsen, nee, da ist alles okay.
Ja, da ist alles schwarz
da. Nee, ja. Aber im Osten, das geht ja mal gar nicht.
Ja, also ich bin der Meinung, Thüringen und Sachsen, und auch Teile von Sachsen-Anhalt, dass wir die vielleicht bei eBay irgendwie unterkriegen könnten oder irgendwie, das ist ja, also das geht ja über, also was ist da denn los?
Ja, ich meine, können Tschechien und Polen die nicht untereinander aufteilen?
Ja, Tschechien, glaube ich, möchte die nicht so gerne haben.
Nee, die sollen die nicht, die Leute müssen sie umsiedeln, die können die Ländereien haben, damit die Leute da weg müssen. Entschuldigung, nein. Oh Gott, ich weiß nicht.
Wo sollen
die
denn hin?
Wie hat das gemacht, ey? Auf dem Mond? Ich weiß nicht.
Ja, verstehe.
Nein. Ach, es gibt so viel, das Problem ist ja auch, es ist so ein komplexes Thema. Es gibt so viele verschiedene Gründe, warum die Leute immer noch diese Forderungs wählen.
Tja.
Spannend ist allerdings auch Bayern, ne?
Ja.
Das ist komplett CSU
ja.
Und dann gibt es eine kleine grüne Insel.
München, ne? Ja, München Süd.
München Süd, ja. München Süd.
Freiburg ist auch nicht so überraschend. Grün. Karlsruhe, Stuttgart, oder was ist das? Stuttgart 1, Heidelberg, okay. Und Frankfurt natürlich auch. bisschen. Mhm. Ja. Interesting. Ja, die Linken, heieiei.
Nur irgendwo in Berlin sehe ich da.
Ja, die haben ihre drei Wahlkreise da in Berlin gewonnen, weswegen sie ja überhaupt nur eine Fraktionsstärke haben. Hätten sie auch nur einen weniger gewonnen, dann hätten sie auch nur zwei Leute da gehabt.
Oh, hier gibt es allerdings auch noch ist das Thüringen, ja? Auch noch eine interessante, ein geteiltes Leipzig. Leipzig 1 mit CDU, Leipzig 2 mit den Linken vorne. Wobei eigentlich die Grünen noch mehr haben, aber das ist nicht, die haben nicht die Erststimme gekriegt. Interessant. Ja. Wusste ich nicht, dass Leipzig so geteilt ist und umgeben von AfD. Na gut.
Tja. Und wenn man sich die Zweitstimmen anguckt, die kann man auch gucken. Unter der Grafik ist...
Ah ja, stärkste Kraft. Okay. Oh ja, okay, da wird es immerhin ein bisschen weniger blau.
Ja, aber so, aber trotzdem, ne? Also ganz Thüringen auf jeden Fall. Okay. Was ich, also... was ist das hier? Sachsen natürlich, nicht Thüringen, ganz Sachsen. Aber komplett fast, bis auf so ein paar Enklaven, ey. Dresden, Chemnitz und was ist das hier? Ach so, Leipzig, genau. Ja. Boah.
Oh, die Wahlbeteiligung ist jetzt aber auch mehr so,
Wo denn? Da bei denen oder was?
Nö, überall da, wo die SPD am meisten hat.
Wo sieht man das?
Gibt es auch zum Auswählen Wahlbeteiligung 2021.
Ah, da.
Nö, aber ihr da oben und die Bayern, die haben vernünftig, die haben genug Leute zum Wählen geschickt. Und im Norden von NRW anscheinend auch.
Ja gut,
das ist zu Hause geblieben.
Das sieht aber genau aus wie die alte Bundesrepublik und Entschuldigung, aber es ist wirklich DDR-Bundesrepublik. Ich sehe das.
Die Teilung ist echt klar.
Wow. Ja,
seit wann das?
Alter, das ist ja unglaublich.
Ich meine, nach 30 Jahren und im Grunde die Generation, die jetzt die Fäden in der Hand hat, die haben das doch alles schon nicht mehr
oder geh so mal auf die Linken.
Eben nur noch mitgekriegt.
Linke Ergebnisse, Zweitstimmen 2021, dann siehst du genau, wo die Grenze früher gelaufen ist. Das ist irre. Muss man machen. Da sind die beiden Länder wieder.
Ja, tatsächlich ist es aber echt 1:1.
Ja. Krass.
Dann ein bisschen Saarland.
Wahnsinn. Ja gut, La Fontaine. Ne? Wahrscheinlich. FDP wahrscheinlich umgekehrt. Jupp. Okay, AfD auch komplette Zweiteilung. Wobei, naja, also es ist interessant, die AfD, die Zweitstimmenergebnisse der AfD. Da bin ich ganz froh, wo ich wohne, muss ich sagen. Hui. Also der Süden Deutschlands ist auch mehr, also ein bisschen dunkler als der Norden. Wenn man sich die AfD-Ergebnisse anguckt von den Zweitstimmen. Das ist ja nicht schön, ne?
Stimmt. Interessant ist auch hier so Haushaltseinkommen und Arbeitslosenquote und so sich anzuschauen. Das ist anders, als man denken sollte. Oder hat zumindest korreliert es nicht so eindeutig mit den Wahlergebnissen, wie man pauschal denken würde.
Nee, sowieso nicht. Guck an. Viele Hartz-IV-Empfänger mal gucken. Ja, auch nicht.
Und die Wahlkreise mit einen hohen Anteil junger Bürger scheinen zumeist CDU und CSU gewählt zu haben. Oder anders, in deren Wahlkreisen hat dann letztendlich CDU und CSU.
Also hoher Anteil junger Bürger. Ups. Ja. Aber auch SPD, ne? Interessant. Achso, ich bin ja bei den Zweitstimmen und bei den Erststimmen. Ja.
Auch interessant, Bevölkerungsbewegung anscheinend zieht alles aus der Mitte weg nach Norden, nach Berlin. Und nach Sachsen-Anhalt. Ich weiß nicht.
Nee, Brandenburg, ne, oder?
Ja, Brandenburg auch auf jeden Fall.
Oder wie ist das? Ja, und bei uns oben. Was wollen die denn alle hier?
Mehr. Sie wollen mehr. An die Küste.
Ja, und nun, was machen wir nun?
Tja, abwarten, ne? Dass sie sich mal einigen da.
Was
und hoffen, dass die Grünen sich nicht wieder irgendwelche dicken Klopper leisten, womit man sie dann in 4 Jahren wieder klein hacken kann, wenn wir dann hier noch atmen können auf diesem Planeten, sehen wir mal.
Oh ja. Also wir dachten damals, dass man im Jahr 2000 mit ABC-Masken rumlaufen muss. Weil wir nicht mehr atmen können. Das ist nicht ganz so gekommen. Also.
Das stimmt.
Insofern, ja, es ist natürlich schwierig alles. Also, was hältst du denn davon, dass Grüne und FDP miteinander erstmal reden, bevor sie mit anderen Parteien reden?
Ich weiß es nicht. Also, ich habe nicht gut genug die Details von den konkreten Wahlprogrammen im Kopf. Ich glaube aber, dass auch die ein paar Themen haben, auf die es gut wäre, sich gemeinsam zu oder gut ausgehen könnte, wenn sie sich gemeinsam darauf einigen. Was die FDP kann, sind Finanzen. Die sollten nicht darüber bestimmen, wie das im ganzen Land funktioniert. Aber ich traue ihnen zu, Entscheidungen zu treffen, die für mehr Geld in den Kassen sorgen. Ich traue ihnen zum Teil auch zu Digitalisierungsfragen vernünftige Entscheidungen zu treffen, zumindest nach dem, was ich so im Wahlkampf gehört habe. Viel mehr traue ich ihnen nicht mehr zu, aber ja, ich kann sie auch nicht komplett verteufeln. Von daher glaube ich, dass eine Zusammenarbeit funktionieren könnte, wenn die richtigen Leute für die richtigen Posten angedacht werden. Schwer zu sagen, keine Ahnung.
Also wo man sich ja einig ist, ist ja tatsächlich Digitalisierung. Man ist sich einig bei Schwangerschaftsabbruch, dass das erleichtert werden soll. Man ist sich einig bei Cannabis, dass das zugelassen werden soll und so Sachen. Also gibt es ja schon so ein paar, vielleicht sind das nur Nebensächlichkeiten, aber da ist man sich zum Beispiel einig eigentlich.
Ja, was Cannabis angeht, habe ich keine Zweifel, dass das in den nächsten Jahren völlig fraglos legal wird.
Denke ich auch.
Das ist jetzt eines der überfälligen Themen, die wir schon so lange rumschleppen.
Durch die zumal es wichtig wäre, dass die Menschen nicht mehr irgendeinen Schrott da vor sich hin rauchen, sondern eben
andere Länder haben es vorgemacht.
Ja, das was also offiziell ist, was ohne diesen ganzen dreckigen, dieses ganze dreckige Giftzeug halt. Ne? Das wäre schon nicht schlecht, also weil das macht ja krank und kaputt. Das ist ja das alles. Also da gibt es schon so ein paar Sachen, wo die sich einig sind. Ja, und also ich kann ja nur sagen, hier oben hat man das ja auch so gemacht. Ne? Also Habeck und Kubicki haben sich getroffen, sozusagen hier oben, und haben das gerockt sozusagen und sind dann zusammen zur CDU und SPD gegangen und haben gesagt, so, und dann macht uns mal Vorschläge. So ungefähr.
Auch nicht schlecht. Ich meine.
Und so werden die das in Berlin jetzt auch machen, habe ich das Gefühl, weil die haben sich ja schon 2-3 Mal jetzt getroffen. Es gab ja schon das schöne Selfie, nicht?
Ja, mit 4 verschiedenen Instagram-Filtern, ja.
Ja. Und so weiter und so fort. Glaubst du, wenn Habeck das geworden wäre, der Kanzlerkandidat, dass dann die Grünen mehr geholt hätten, oder?
Schwer zu sagen. Ich meine, alle mochten Merkel. Ich weiß nicht, ob die Tatsache, dass sie eine Frau ist, jetzt
doch
das ausschlaggebende Kriterium in Deutschland war. Mit Sicherheit ist bestimmt auch eins, ja. Ja, vor allem, dass sie jünger war halt auch. Ne? Das mag sein. Jüngere Frauen, die denen wird natürlich noch mehr Kompetenz abgesprochen, unnötigerweise. Ja. Wobei unter den grünen Wählern weiß ich eben nicht. Die Leute, die sowieso überhaupt sich vorstellen können, die Grünen zu wählen, ist das für die wirklich ein Kriterium? Keine Ahnung.
Ich glaube, die wählen keine Person, die wählen Programme. Also das weiß ich nicht, kann ich mir so vorstellen. Also ich glaube, Person, das ist mir so ein Kanzler-Ding. Ich finde es
trotzdem wichtig. Ja, das kann sein. Ich fand es aber trotzdem wichtig, dass sie es war, und ich finde es auch weiterhin wichtig, dass für die nächsten Bundestagswahlen mehr Frauen und auch gerne meinetwegen mehr junge Frauen, also relativ junge Frauen, sie ist jetzt auch keine 20, aber sich aufstellen lassen, das muss normal werden. Das
ist es ja auch, ne, bei den Grünen fraglos. Zum Beispiel. Das sind ja ganz viele junge Menschen, und davon auch, ich weiß gar nicht wie viel, 60% Frauen oder so.
Ja, mit den Zweitstimmen sind eine Menge Frauen, ja, auch jüngere Frauen reingerutscht. Ja. Das ist gut.
Ja, also ich glaube, bei FDP und Grünen sind ganz viele junge Menschen kommen dazu, was weiß ich.
Ja. Ja. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum FDP und Grüne unbedingt miteinander reden müssen, ja, und miteinander reden können. Weil in dieser Generationenfrage, die beide wichtige Stimmen beitragen können.
Glaube ich auch.
Also egal, wie unterschiedlich sie jetzt irgendwie andere Sachen sehen, andere Themen, wirtschaftliche Themen, aber.
Ja, glaube ich auch. Das sind ja auch die einzigen, die wirklich was Neues wollen. Hm. So in den Köpfen der Menschen auch, ne? Also in den Köpfen der Menschen wollen CDU und SPD eigentlich, mal gucken, also ne, erstmal sehen. So. Und eigentlich ist ja bis jetzt auch alles ganz gut. Und wenn wir hier ein bisschen und da ein bisschen. Ja, und das könnte sein, dass die Grünen und die FDP halt sagen, nee, warte mal. Also die betonen ja auch immer wieder, dass die beiden eigentlich die Wahl gewonnen hätten. Und dass die
ja
die einzigen sind, die was Neues angeboten hätten und so weiter und so fort und nicht weiter so wurde halt abgewählt. Haben sie natürlich irgendwo auch recht, ne?
Mhm. Ja.
Das müssen wir mal gucken. Da sowohl Kubicki als auch Habeck in dieser komischen Dingsbums da mit dabei sind, kann das durchaus sein, dass die beiden das wieder wuppen.
Mhm.
Die können ja ganz gut miteinander. Schauen wir mal. Die haben ja Erfahrung damit. Wir haben ja hier eine Jamaika-Koalition hier oben im Schleswig-Holstein.
Ah, hm? Okay.
Sehr gut. Ja, und Flensburg ist im Bundestag, ne? Mal sagen.
Ja, das schien ja schon klar zu sein.
Ja, so gut wie ja. Hm. Ja, also der Südschleswische Wählerverband ist jetzt auch in die Bundestag. Ach ja.
Ich finde es ja gut, dass das, dass die von der guten Seite zu sein scheinen, weil
ja, sowieso
so ein paar andere regionale Wählerinitiativen, nenne ich sie mal, die sind jetzt so mittel unterstützenswert, ja, von dem, was ich bisher so gesehen habe.
Aber nun ist der SSW ja auch keine Wählerinitiative, sondern
ja.
Ne, die Partei der dänischen und friesischen Minderheit, ne?
Ja.
Sehr gut. Mhm. Das ist gut, wir haben drei Flensburger Abgeordnete tatsächlich im Parlament.
Warum? Drei so? Mhm. Okay.
Eine von der CDU, einen von der SSW und einen von den Bündnis 90 Die Grünen.
Huh.
Das ist gut. Das ist immer gut, wenn man den Wahlkreis gut vertreten hat.
Das
kann man schon machen. Ich bin mal gespannt, ob der SSW-Mensch alleine bleibt. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der schließt sich irgendeiner anderen Fraktion an. Oder die machen das so wie in Schleswig-Holstein, weil denen ist es egal. Die geben der SSW immer grundsätzlich den Fraktionsstatus. Das ist so gute Sitte.
Ach so, okay.
Hm? Das gehört sich so, das macht man so, dann, damit die mehr Redezeit kriegen.
Hm.
Und nicht nur einfach eine Minute oder so, weißt du?
Ja.
Ja. Das ist hier so oben so ein ungeschriebenes Gesetz. Und es freuen sich auch alle für die SSW. Es ist ganz lustig. Alle freuen sich für den SSW. Das ist auch die anderen politischen Parteien. Ach ja, das ist doch schön. Das passt schon wieder alles. Ja, darf man nie vergessen, ne, dass die hier in Flensburg echt eine Macht sind. Also das ist anders als woanders mal wieder.
Ja, gut, lassen wir das mal alles auf uns zukommen.
Ja, ich bin total gespannt. Also ich war auch ganz aufgeregt schon wieder und war, also ich, ach. Und die ganzen Diskussionen wieder danach und ach, ich genieße sowas ja immer total. Schade, dass nur alle 4 Jahre Wahlen sind, also Bundestagswahlen. Das ist, also ich könnte das jeden Sonntag machen. Wirklich, ich bin total begeistert davon.
Also der ganze Kram.
Ach, herrlich. Schön ist das. Überhaupt wählen. Wählen ist schön.
Ja, wählen ist schön, das ist wohl wahr.
Dieses ganze Demokratie, Frau Eichler, das ist eine tolle Sache. Also insgesamt und überhaupt.
Nur, ich finde gar nicht meine alte Heimat wieder.
Du findest deine alte Heimat nicht wieder? Was zur Hölle?
Meine, ach so. Ja, weil die so komisch gewählt haben. Ich habe mich gar nicht getraut, hier drauf zu drücken.
Hä, was, wie, wo, was?
Nein, alles gut. Ich wollte schauen, wer da gewählt wurde, aber es ist auch ein rotes Land.
Ah, okay.
Ein roter Wahlkreis, so nicht Land.
Mhm.
gut. Die Wahlkreise sind ja auch etwas anders aufgebaut als die, wie heißen sie denn sonst?
Die anderen, ja, ich weiß, was du meinst, die Landkreise und Städte.
Landkreise, so, ja, genau. Mhm. Dann, die meisten sind sich ähnlich anscheinend, aber nicht alle. Und dann sieht es ein bisschen anders aus auf der Karte. Mhm.
Ich weiß, wie mein Bezirk gewählt hat, das weiß ich. Also hier haben die Grünen also richtig viel geholt.
Ja. Das sieht man, das ist so richtig eine dicke grüne Insel da oben.
Ja, ja.
Aber ist auch ein großer Wahlkreis.
Von der Fläche, ja. Schleswig. Ja. Aber von den Leuten halt nicht, ne? Wir sind ja nicht viele hier. So. Ja, ja. Ja, also man darf gespannt sein.
Jo, das bin ich. Lass es erstmal auf mich zukommen. Ich habe auch gar nicht zu viel. Ich meine, ich bin eh nicht so der Tagesnews-Schlagzeilenverfolger. Das ist, finde ich, unnötiger Aufreger die meiste Zeit. Und bin natürlich auch gespannt, was dabei rauskommt bei den Gesprächen.
Ich höre jetzt mal NDR Info. Themen des Tages.
Ach ja, das ist eine gute Idee.
Themen des Tages, das ist immer schön. Das wird um 17 Uhr jeden Tag veröffentlicht. Das höre ich dann jeden Morgen zum Aufstehen. Das freut mich.
Das ist doch eine gute Alternative. Ja, ich meine, also ich finde auch täglich ist, also oder einmal täglich ist so das Maximum, was ich aushalten kann. Ich meine, ich höre auch morgens irgendwie die Tagesschau so für das Wichtigste, aber wenn man echt so minutennah dran bleibt, das ist immer so viel Panikmache und Quatsch, dann macht man sich um Sachen Sorgen, die überhaupt nicht eintreten,
ja,
oder keiner weiß nichts,
hören.
Aber man muss schon mal die Schlagzeile raushauen und ja. Ja, Deutschlandfunk, das ist auch manchmal morgens meine Nachrichtenquelle.
Das ist gut.
Geht. Das ist halt ein bisschen reflektierter, ne? Die berichten dann erst, wenn sie auch wirklich irgendwas wissen und nicht so, man könnte vielleicht, eventuell hat da jemand, oh nein.
Ach ja, du darfst ja auch nicht immer alles, das ist, neulich habe ich irgendwo bei Instagram gelesen, das war Deutschlandfunk Kultur, da hatte sich, wie heißt er? Posch, Dingster, wie heißt der denn noch? Ach, Ulf, Dings.
Meinst du?
Ach.
Also bei Poscher dachte ich jetzt an Pocher.
Nee, nicht Pocher. Poschert oder, nee, wie heißt denn dieser Heini da von der Bild-Zeitung? Poschert, oder? Journalist, Welt24, ja. Genau. Der hat sich darüber aufgeregt, dass die Medien zu viel über den Klimawandel gesprochen hätten im Wahlkampf. Das wäre das wäre ein bisschen viel gewesen, hat er gesagt. So.
Ja. Ah, ja, dann.
Und daraufhin hat Deutschlandfunk Kultur die Frage gestellt bei Instagram, ist das wirklich so? Und ich war kurz davor zu schreiben, ob seit wann der Typ oder seit wann die sich von dem den Diskurs bestimmen lassen.
Ja.
Das ist ja auch ganz interessant. Hat aber nicht, Gott sei Dank, keine so großen Wellen geschlagen. Insofern, so ist das alles. Ja, wollen wir mal die Kultur zu Wort kommen lassen?
Ja, das machen wir. Ne? Wir haben heute so ein spannendes Programm. Also, das tun wir.
Ja, vor also. Allem ein langes. Ich muss nachher noch schimpfen.
Oh, ja. Okay.
Also,
zu lang oder was ist das für ein Geräusch?
Wir warten mal ab. Also.
Okay. Fangen wir ganz geregelt an. Herzlich willkommen bei den Feuilletönen, die Sendung mit wöchentlichem Wohlsein, die den Ohren gut schmeckt. Wir widmen uns heute wieder drei Alben, die könnten eigentlich illustrer kaum sein. Wir hören Pilgrimage of the Soul von Mono. Wir hörten Everywhere at the End of Time von The Caretaker und Inside Out von Diamanda Labergedram. Das ist so ein toller Name. Für alle, die uns nicht über OKW hören können, gibt es anschließend wieder eine Verkostung, eine Weinprobe. Und wir haben einen trockenen Grauburgunder vom Weingut Manfred Werner dabei. Und damit übergebe ich direkt an meine liebreizenden Kollegen.
Ja, und wir fangen an mit Pilgrimage of the Soul von Mono. Und Mono, die haben wir nun schon ein, zweimal hier besprochen. Also normalerweise ist es ja so, dass diese Band alle Jubeljahre nur ein Album rausbringt. Also fast so ein bisschen wie Daft Punk. Nicht ganz, aber fast. Also ein bisschen weniger unterwegs mit neuen Alben. Und jetzt im Moment scheinen die unfassbar fleißig zu sein. Ist gar nicht lange her, dass wir ein Album von denen besprochen haben. Ich glaube, es war das letzte oder vorletzte Jahr, ich weiß es nicht. Ist wahrscheinlich dieser Corona-Geschichte geschuldet. Nun, die wurden 1999 in Tokio gegründet. Und das Witzige ist, wenn ich jetzt die Bandmitglieder aufzähle, also zum einen Takakira Goto oder auch Taka Goto, genannt an der E-Gitarre und am Glockenspiel, merkt euch mal Glockenspiel, dann Hideki Yoda Suematsu, der ebenfalls E-Gitarre und Glockenspiel spielt, dann Dame Mariuri Kipola am Schlagzeug und Tamaki Konishi, die Bass, E-Gitarre, Klavier und, ihr ahnt es schon, richtig Glockenspiel spielt. Also das Glockenspiel scheint in dieser Band eine unglaublich wichtige Rolle zu spielen. Nun, die Band oder der Band dienen laut eigenen Angaben eine Vielzahl experimenteller Avantgarde- und klassischer MusikkünstlerInnen als Inspirationsquelle. Mono erklärte jedoch auch, dass das Ziel darin bestehe, über das Genre hinauszugehen, also über das Post-Rock-Genre, dem sie ja angehören. Und die wollen halt so ein bisschen andere Sachen noch hinzufügen. Deswegen lehnen sie dieses Label eigentlich auch ab, wobei man ganz ehrlich sagen muss, dass sie da schon zum Teil jedenfalls immer mal sehr typisch unterwegs sind. Nun, wie dem auch immer sei, wir haben es bei Mono immer so mit so sehr, sehr, sehr große, ja, Wall of Sound kann man das nennen. Die haben eine sehr typische Gitarren, sehr typischen Gitarrensound, an dem man die sehr, sehr leicht wiedererkennen kann. Und Pilgrimage of the Soul ist nun das 11. Studioalbum der 22-jährigen Bandgeschichte von Mono und aufgenommen, produziert wurde das Ganze tatsächlich dann während des Höhepunkts der Covid-19-Pandemie im Sommer 2020. Also da sieht man, scheint wohl doch damit zusammenzuhängen. Ja, Frau Eichler.
Das Album ist völlig unmissverständlich Post-Rock. Es ist aber auch, und da ist der Titel Pilgrimage of the Soul ja doch sehr passend, tatsächlich klingt es irgendwie nach so einer kleinen Seelenreise. Es fühlt sich sehr transzendent an vielen Stellen. Du hattest das Glockenspiel schon betont, das hat definitiv einen zentralen, hat eine zentrale Rolle auf diesem Album. Zwischendurch fühlt sich das auch wirklich an, als müsste man irgendwie mit dieser Musik im Ohr eine Yoga-Session irgendwo auf einem windigen Gipfel absolvieren. Unter Sternenhimmel, versteht sich. Aber es macht Spaß. Es ist wirklich schön. Ich will es nicht lustig machen, denn der Sound ist toll. Das klingt mal breit und irgendwie so mit Pathos. Mal ist es dezent und verletzlich. Es ist immer sehr nachdenklich, verträumt und schafft es wirklich so ein bisschen das Bewusstsein wegzulenken von der Welt. Und dass man mit diesem Album kann man, glaube ich, recht gut in sich kehren oder sich zumindest in der Musik verlieren. Das Ego mal abschalten und mehr fühlen als denken. Und das macht dann doch wieder Spaß. Und dafür eignet sich das Genre Post-Rock natürlich auch nicht schlecht. Es wird zwischendurch auch durchaus wieder rockig. Also wer jetzt denkt, hier ist irgendwie wie Enya nur instrumental, das ist es nun wirklich gar nicht, sondern es wird durchaus auch rockig, aber das passt halt zusammen. Es ist das Rockige dient eher so ein bisschen als Gegengewicht zu Klavier und Streichern und Glockenspiel, um ein bisschen Spannung zu schaffen, die sich dann wieder in diesen Klangwänden entladen kann. Das klingt durchaus klasse. Also wer Post-Rock mag, glaube ich schon, findet hier definitiv viel, viel Schönes. Also vor allem auch ein ganzes Album in sich, das passt, das ist ein Kunstwerk und nicht viele kleine Songs, war mein Eindruck.
Ja, schon wieder ein neues Album von Mono, könnte man fast sagen, also für deren Verhältnisse auf jeden Fall. Und trotzdem ist es natürlich irgendwo schon, obwohl es sehr viel anders ist, erstmal ein typisches Mono-Album. Ich komme da gleich drauf. Das ist nämlich sehr viel dynamischer als die Alben, die sie vorher so gemacht haben. Also man erkennt sofort, dass es Mono ist. Man hört das an diesem typischen Gitarrensound einfach, den sie da haben. Das ist dieses Wall of Sound-mäßige. Die haben da immer ich glaube, das ist ein Strymon Flint, haben sie da als Reverb. Und der macht da irgendwie wohl sowas, so einen ganz besonderen, auf jeden Fall einen Teil dieses besonderen Klanges aus. Aber da sind ja erkennbare Rhythmen drin. Also ich meine, da sind ja schnellere Rhythmen drin. Das ist ja geradezu Speed Metal für deren Verhältnisse teilweise, was die da machen. Das ist ja, also ich war ja völlig, völlig verwirrt und verdattert. Also das ist ja schon fast hektisch für deren Verhältnisse. Dann kommt, was wir gehört haben oder was die OKW-HörerInnen gehört haben, Heaven in a Wildflower. Das fängt dann sehr monotypisch an. Das ist so ein wunderschönes, gedämpftes Klavier, anschließend wunderbare Streicher. Ja, und so bleibt es dann auch. Das ist dann eher so dieses klassische Mono, wie wir es alle kennen. Ja, und ansonsten ist das natürlich, ob es ihnen nun passt oder nicht und ob sie sich damit nun identifizieren können oder nicht. Es ist natürlich bester Post-Rock. Wunderbare Melodien, wunderbare Atmosphären, wunderbare Gitarren, wunderbare Streicher, Klaviere, Bass und Schlagzeug. Die Gitarrenwände und Zupfereien sind ebenfalls typisch für Mono. Ich mag diese Band sehr. Die gehört wirklich zu meinen Lieblings-Post-Rock-Bands, muss ich sagen. Ich mag deren Stil, ich mag, was die machen, diesen speziellen Gitarrensound, der so wiedererkennbar ist. Naja, und so spielen sie eben mit diesem Genre und mit diesem typischen mit dieser typischen Melancholie, die dieses Genre ja auch auszeichnet. Ja, 57 Minuten sind natürlich auch schon wieder eine Ansage, muss man sagen. Aber wenn die Musik stimmt, dann ist das natürlich auch schon wieder egal. Da wollen wir mal nicht so sein. Wenn es Spaß macht, ist es ja gut. Man hat selten so viel Rhythmus auf einem Album von Mono gehört wie auf diesem, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mich schon ein bisschen überrascht und fand ich auch gut. Und mal wieder muss man sagen, denn was sie natürlich auch schaffen, ist diese Geschichte zu erzählen oder eine Geschichte zu erzählen. Und man braucht wirklich keinen Gesang, um emotionalisiert zu werden. Und Nachsatz, warum auch? In der Klassik klappt es ja auch, nicht? Die kann ja auch emotionalisieren, ohne dass da jemand singt. Also Opern können das zwar auch und Lieder können das auch, aber Symphonien eben auch. Oder eben überhaupt Instrumentalmusik in der klassischen Musik. Warum also nicht auch die Rock- oder Popmusik? Und in diesem Fall funktioniert das wieder ganz hervorragend. Also man merkt schon, ich bin durchaus angetan von diesem Album, muss ich sagen. Und Mono, ich mag halt Mono, das ist dann auch relativ einfach bei mir, mich dazu zu begeistern. Ob Frau Eichler auch so begeistert ist, hören wir direkt im Anschluss jetzt, nämlich deswegen, weil wir dieses Album bewerten müssen, weil es aus dem Jahr 2021 ist, auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Da fällt es mir wieder relativ schwer, denn, das hat mir wirklich, wirklich gut gefallen. Und es ist auch so ein Album, wo man bei jedem Hören nochmal wieder was Neues mitnimmt. Also wo einfach viele kleine Details zu entdecken sind. Und das gefällt mir immer gut, wenn Alben mit jedem Hören ein bisschen besser werden. Und ein bisschen, also nicht nur vertrauter, sondern tatsächlich auch noch ein bisschen komplexer und interessanter. Dennoch muss ich irgendwann mal anfangen, habe ich eigentlich schon ein bisschen mehr auszusortieren, weil es sonst super schwierig wird, am Ende des Jahres ein Album des Jahres zu benennen. Und ich bin nicht sicher, ob Pilgrimage of the Soul es dahin schaffen würde. Deswegen glaube ich, gebe ich ein sehr, sehr gutes Läuft.
Ja. Schwierig. Und trotzdem gebe ich diesem Album ein Rent, weil ich Mono so mag und weil ich diese Musik so mag, die da so machen. Das kann man dann ja auch immer schlecht rational begründen, warum man dann mal läuft und mal rennt gibt. In dem Fall ist es einfach eine Sympathiebekundung auch. Und ich mag diese Musik einfach sehr gerne, die machen. Und diese Wiedererkennbarkeit und das, was ich wiedererkenne, das finde ich halt toll. Und deswegen gibt es von mir ein Rent. Also, wir haben gehört Pilgrimage of the Soul von der Band Mono. Und es gab ein Läuft von Frau Eichler und ein Rennt von mir.
Dann kommen wir zu unserem zweiten Album. Da habe ich einfach auch mal.
Album ist gut.
Ist mir erst später aufgefallen. Album ist gut, genau. 6 Alben eigentlich am Stück.
Ja.
Aber ein tolles Projekt.
Mhm. Ja, ist richtig. Es stimmt.
Okay. Es ist auch, habe ich jetzt mal einfach so festgelegt, Teil meines geheimen Plans, die Auswahl für das Album des Jahres ein bisschen zu erleichtern, denn das kommende Album ist von 2016 und muss damit nicht bewertet werden von uns. Kann es natürlich.
Ich könnte es auch gar nicht bewerten.
Nee, das fällt auch relativ schwer, das stimmt. Insofern gut, dass wir nicht 2016 haben. Das ist aus vielen Gründen gut. Wir reden nun für das zweite Album über The Caretaker. The Caretaker ist ein langjähriges Projekt des englischen Ambient-Musikers Leland James Kirby. Der ist Jahrgang 74 Und seine Arbeit als The Caretaker erforscht die menschliche Erinnerung und ihren allmählichen Verfall. Das ist schon mal ein spannendes Ziel. Ursprünglich wurde das Projekt von einer gruseligen Szene im 80er-Jahre-Horrorfilm The Shining inspiriert. Und er hat auch damit angefangen, Samples von Ballroom-Pop-Aufnahmen aus den 30er-Jahren zu bearbeiten. Das hört man auch hier noch ein wenig, aber dazu später mehr. 2016 erschien dann nämlich Everywhere at the End of Time. Das ist das Projekt, was wir uns heute für die heutige Sendung angehört haben. Und es ist eine Sammlung von 6 miteinander verknüpften Veröffentlichungen. Hat auch jeweils ein eigenes Cover, eine eigene Covergestaltung. Und dieses Projekt soll das Fortschreiten einer Demenz beschreiben. Also er versucht musikalisch zu erfassen, wie eine Demenz in 6 Schritten voranschreitet. Und insgesamt hat das ganze Ding eine Laufzeit von über 6 Stunden. Mhm. Liebe Hörerinnen und Hörer, das haben wir für euch durchgehalten, aber auch genossen, nee, hoffe ich.
Haben wir nicht.
Nee, nicht so.
Da okay, fehlt mir Gott, definitiv das ja 6 Stunden Folter.
Okay. Also er hat 6 verschiedene Stufen formuliert, also von den ersten Anzeichen einer Demenz und des Gedächtnisverlustes über Selbsterkenntnis, dass da was nicht stimmt mit dem eigenen Gehirn, mit den eigenen Erinnerungen, dann verzerren sich Erinnerungen immer mehr, das Bewusstsein verändert sich, die Gelassenheit wird weniger, die Verwirrung, das Entsetzen der Menschen und Patienten, möchte man ja sagen, wird größer und langsam gibt es immer mehr Brüche, es gibt Verstrickungen, Wiederholungen in den Erinnerungen, immer weniger ruhige Momente. Bis in Stufe 6, also oder auch Veröffentlichung Nummer 6, die er dann schon gar nicht mehr wörtlich beschreibt, sondern wo dann einfach noch so ein bisschen das Chaos regiert. Das ist ein sehr ambitioniertes Konzept, ja, 6 ambitionierte Konzeptalben von mit langer Laufzeit. Das wurde von der Presse ziemlich begeistert aufgenommen, aber ob das jetzt Herr Martinsen auch so ging, hören wir im Folgenden.
Ich habe das dann angeklickt, nicht? Also den Link, den du mir da hinterlegt hast. Und war auch, ich dachte, ja, okay, habe das erstmal, ich habe reingehört. Und dann dachte ich so, ach, guck mal an. Das fängt ja schon mal ganz interessant an. Habe mir natürlich auch durchgelesen, worum es geht. Das ist ja alles so Musik der 40er, 50er Jahre so. Auch von er macht das ja auch so und nimmt das ja auch so auf, dass man so das Gefühl hat, man ist in dieser Zeit. Das ist so diese, ja, 40er, 50er Jahre Orchestermusik, also was man früher so in den Tanzsälen dieser Welt gespielt hat. Das läuft. Also man könnte auch sagen, es könnte auch auf der Titanic gelaufen sein, nicht? So, da haben die Menschen vielleicht sowas gehört. Und im Laufe der Zeit wird es dann immer nebeliger, auch musikalisch nebeliger und verschwommener. Das entspricht natürlich nicht ganz dem Verlauf einer typischen Demenz oder Alzheimer, weil da ist es ja eher so natürlich, dass man sich erstmal nicht mehr so richtig erinnert. Das kommt ja noch ganz gut hin. Aber selbst im schwersten Grad erinnert man sich ja an Dinge, nur nicht mehr an die von der Gegenwart. Also das Kurzzeitgedächtnis ist halt komplett weg. Man ist eben meist in der Kindheit oder frühen Jugend zu Hause. So. Und bis dahin ist es dann ein langer Prozess. Und der schlimmste Moment ist eigentlich der, wo die Menschen in diesen Zustand des Kindes hineinkommen, aber aus diesem Zustand wieder erwachen, in Anführungszeichen. Und sie wissen, dass sie in diesem Zustand waren. Das ist das Schlimmste. Weil die machen natürlich als Kind andere Sachen als Erwachsener. Und man schämt sich dann für sich. Das ist ja klar. Das ist die schlimmste Zeit eigentlich. Wenn sie sich nicht mehr erinnern, ist eigentlich nicht mehr so schlimm. Weil dann schämen die sich auch nicht mehr. Dann ist es egal. Mhm. Nicht? Aber das ist so ein ganz schlimmer Prozess. Immer diese hellen Momente sind die schlimmen Momente. Also nicht die Momente, wo sie nicht sich an irgendwas erinnern, wo sie in ihrer Welt leben sozusagen, sondern die Momente, wo sie wieder in, ich sag jetzt mal, unsere Welt zurückkommen. Das sind die schlimmen Momente. Und heutzutage macht man das ja auch so, dass man die Menschen in den Welten lässt, wo sie sich befinden. Also man sagt ihnen nicht, wenn sie gerade mal 14 sind oder 12 oder weiß ich nicht und sie müssten morgen zur Schule, dann ist das so. Dann müssen sie halt morgen zur Schule. Man sagt ihnen also nicht, nee, Frau XY oder Herr, weiß ich nicht, sie sind hier irgendwo im Pflegeheim da und da und sowieso und überhaupt, was erzählen sie da für einen Blödsinn? Das macht man heute nicht mehr. Das nennt man validieren. Man lässt die Leute in ihren Welten einfach. Nun gut, also das nur so als kleiner Exkurs. Also wie gesagt, die Musik wird dann immer verschwommener und so weiter und so fort. Das ist ja ein mega Projekt, was der Mann sich da vorgenommen hat, ein spannendes Projekt. Und irgendwann, ich hörte und hörte und hörte und dachte, was ist denn hier los? Das hört ja gar nicht auf. Ich hatte halt mit einer Laufzeit von 50 Minuten oder so gerechnet und war mir gar nicht bewusst, was da los ist. Und guckte dann so und dachte so, warte mal, die letzten Stücke sind ja alle 20 Minuten lang. Hab mir mal so kurz überschlagen, wie lang das sein könnte und war kurz davor, Frau Eichler eine Nachricht zu schicken mit der Frage, hast du den Verstand verloren? weil ich wusste beim besten Willen nicht, wann zur Hölle soll ich das? das habe ich tatsächlich leider nicht geschafft. Also man braucht da wirklich wahnsinnig viel Zeit und ich nehme mir irgendwann auch gerne mal die Ruhe. Die braucht man nämlich auch dafür. Und die Zeit, um sich darauf einzulassen, das ist echt nicht nur ein Projekt für den Künstler, sondern auch für die HörerInnen. Das fordert ja alle Beteiligten, was ich ja cool finde. Kunst soll fordern, Kunst soll anders sein und darf auch schräg und schief und lang und weiß ich was alles sein. Aber da brauche ich echt, für sowas brauche ich Urlaub. Also das wirklich, das muss man ja irgendwie auf sich wirken lassen. Man muss ja diesen Prozess nachvollziehen können und so weiter und so fort. Und wenn man dann irgendwann mal anfangen muss, in Anführungszeichen, nein, nicht nur in Anführungszeichen, quer zu hören, ja, dann entgeht einem ja ganz viel von dieser Kunst und von diesem Ganzen. Und das finde ich sehr schade, muss ich sagen. Ja, normalerweise würde ich jetzt natürlich sagen, das Album ist viel zu lang, aber das ist in diesem Fall natürlich Quatsch. Das ist schwer zu beurteilen, weil ich nicht genug davon gehört. Also das, was ich gehört habe, fand ich interessant und spannend. Auch das nachher hinten raus auch nicht mehr in diesen 40er, 50er Jahren Dingsy ist, sondern das geht ja dann so ein bisschen mehr atmosphärischer vor sich und natürlich auch verschwommener und so. Sehr, sehr interessant und spannend. Aber ich kann nur sagen, ich bin beeindruckt. Schwer beeindruckt, aber ich kann noch kein finales Urteil darüber mir erlauben, weil ich es nicht in Gänze hören habe können, aus Zeitgründen.
Nachvollziehbar. Zu hören übrigens nicht auf den gängigen Streaming-Services, sondern bei Bandcamp unter anderem. Also wir haben hier den ganz heißen Underground-Scheiß. Nein, Quatsch. einfach wahrscheinlich ein kleineres Stable. Ja, mir ging es ganz ähnlich mit diesem Album. Das ist natürlich unheimlich lang. Es wird ja auch zunehmend anstrengender. Das macht es auch nicht leichter, die 6 Stunden irgendwie dran zu bleiben. Es ist aber auch mitreißend irgendwo. Ne? Es ist ganz oft irgendwie, wird es recht gruselig, gerade nach hinten raus. Man hat immer dieses, du hast es schon angesprochen, dieses Knistern, das so ein bisschen klingt wie eine alte Schallplatte oder so. Ist an ganz vielen Stellen klingt diese Musik auch wirklich, als wäre sie erinnert. Und mit alten Geräten abgespielt. Und natürlich hat dieses Projekt auch großes Potenzial, einfach lehrreich zu sein, weil es Interesse weckt, weil es auch übrigens einer jungen Generation jetzt Anlass gibt, sich mit Demenz zu beschäftigen, sich damit zu beschäftigen, wie Leute das erleben, weil zum Beispiel ihre Großeltern darunter leiden könnten und manchmal ja leider auch schon jüngere Leute. Das Ganze ist auch ein wenig berühmt geworden letztes Jahr wohl, las ich, weil es durch TikTok, wie das heute so ist, ne, was berühmt wird, ist durch TikTok gelaufen, weil es irgendwie eine Challenge gab, diese 6,5 Stunden zu hören. Ja. Ich weiß nicht, wie man in einem 1 Minuten TikTok-Video beweist, dass man 6,5 Stunden ein Album gehört hat, aber gut. Aber ja, finde ich jedenfalls eine spannende Sache, dass auf so einem Weg dieses Thema plötzlich ins Bewusstsein junger Menschen rückt. Auch allein dieses deswegen schon nicht unwichtig. Aber es erfüllt halt auch eine, wie ich finde, ganz wichtige Funktion von Kunst. Nämlich so ein Konzept, was auch schwer zugänglich sein kann, gerade wenn man nicht persönlich damit zu tun hat, irgendwie emotional begreifbar zu machen. Auf eine Art und Weise, die, wenn man was nur in Worten beschreibt, sonst immer auf Distanz bleiben würde. Musik, also gerade Musik, als sinnliches Erleben, wobei eigentlich können das so ziemlich alle Formen von Kunst, diese Empathie, dieses tiefe Verständnis, was man erlangen kann, wenn Kunst einen mit auf so eine sinnliche Reise nimmt. Ich finde, das erzeugt eine andere Verbindung zu solchen Themen, als das jetzt zum Beispiel ein Zeitungsartikel tun würde oder wenn man irgendwie im medizinischen Handbuch nachliest, was Demenz ist. Also dann mag man das natürlich auf einer faktischen Ebene besser verstehen, aber dieser emotionale Anknüpfungspunkt, wie fühlt sich das an oder wie kann sich das anfühlen und was bedeutet das? Der ist hier natürlich viel intensiver und deswegen finde ich das, ja, das ist eine spannende Funktion, die Kunst erfüllen kann und eine, die ich schon fast wieder vergessen hatte, weil wir sind so umgeben von Pop und Kommerz und innerhalb dessen gibt es auch große Kunst, aber dieses Ansinnen, ein Thema emotional begreifbar zu machen in Kunst, finde ich echt eine tolle Idee. So.
Hast du denn das Album in Gänze gehört?
Ich habe es tatsächlich in Gänze gehört, aber nie am Stück.
Ah, okay.
Also dafür muss man sich ja dann wirklich Urlaub nehmen. Aber zumindest die 6 Teile jeweils konnte ich am Stück hören. Mhm. Ja, zugegeben, ich hatte auch zeitlichen Vorsprung. Ich meine, ich habe das, glaube ich, weiß nicht, vor ein paar Monaten kennengelernt.
Ja.
Genau. Und dann dachte ich, das wäre doch mal was Schönes für die Sendung, einfach weil es so ein besonderes Konzept ist. Ne?
Mhm.
Hat was. Und wir hatten ja durchaus auch schon einige Soundkünstler dabei.
Oh ja, in der Tat. Das hatten wir. Ja, also eine tolle Sache auf jeden Fall. Und natürlich, Kunst kann Dinge wesentlich emotionaler transportieren und den Menschen Dinge näher bringen, die man mit Worten und Wissen eigentlich gar nicht so weiterbringen kann und an die Menschen bringen kann. Das stimmt schon. Also Kunst hat halt einen unfassbar wichtigen Auftrag einfach. Und hat eine wichtige Funktion. Das unterschätzen die Leute immer wieder. Kultur ist so wichtig.
Gut, also wie gesagt, dieses Album ist von 2016.
Ja.
Es gibt auch noch einen Nachfolger, also mehr oder weniger Nachfolger von 2019. Aber wir müssen dieses Album nicht bewerten und deswegen können wir völlig entspannt zu Album Nummer 3 kommen.
Genau, so machen wir das. Und wir reden bei diesem Album, welches da heißt Inside Out, über Diamanda Laberge Drum. Das ist doch ein wundervoller Name. Sie wurde als Kind amerikanischer Eltern in Amsterdam geboren, begann mit 4 Jahren Geige zu spielen und hat dann mit 13 Jahren einfach auch schon mal ihr erstes Werk, nicht ihr erstes Werk, sondern eine Uraufführung unter die Leute gebracht und zwar mit keinem geringeren Orchester als mit dem Concertgebouw zu Amsterdam. Das ist doch mal ein Anfang, also das ist ja auch mal ein netter Karrierestart so. Studiert hat sie dann im New England Conservatory in Boston, wo sie dann ihren Bachelor gemacht hat und natürlich auch sofort mit dem John Cage Award ausgezeichnet wurde. Den Master hat sie dann am Musikkonservatorium in Den Haag gemacht und da wurde sie dann mit dem Nicolai Prize für die außergewöhnlichste Abschlussprüfung geehrt. Ja, Mensch. In den folgenden Jahren erhielt sie dann noch mehr Preise für ihr Talent und für außergewöhnliche Geschichten. Ihr wurde bereits ein Stück gewidmet in jungen Jahren und zwar von dem irischen Komponisten Garth Knox. In diesem Fall handelt es sich um einen Solozyklus namens Violent Spaces. 2019 wurde die junge Violinistin mit dem Förderpreis des Deutschlandfunks ausgezeichnet. Nun, diese Aufnahme, worüber wir hier reden, ist ihr Debütalbum und sie schlägt hier die musikalische Brücke zwischen Moderne und Barock, zwischen John Cage und Bach nämlich, also zwischen Johann Sebastian Bach und John Cage und das auf ganz eigene und besondere Weise. Frau Eichler.
Wir haben auf diesem Album ja im Grunde so grob 3 Teile. Wir haben Bach, wir haben John Cage. Ja, nee, das sind eigentlich 2 Teile. Mhm. Wobei ich finde, das letzte Stück springt noch ein bisschen aus der Fassung, aus der Box. Die Bach-Stücke, grandios. Also was ist das? Handwerklich toll, eine tolle Aufnahme, virtuos, trotzdem nahbar. Es ist wirklich grandios gespielt. Es ist sehr hörenswert. Sie hat offensichtlich ein wahnsinniges Talent. Und schafft es, im Mittelpunkt zu stehen, ohne sich in den Mittelpunkt zu drängen. Das ist eine, ja, wirklich wahnsinnige Violinistin. Ich bin sehr gespannt, was sie in ihrem Leben noch erreichen wird. Mit den Imitations von John Cage hatte ich ein bisschen mehr Probleme. Natürlich, die sollen auch anstrengender sein. Das ist kein Bach. Eine einzelne Violine über längere Zeit interessant oder auch nur erträglich klingen zu lassen, ist ja an sich jetzt schon mal schwer. Zusammen klingen Violinen toll. Alleine ist das manchmal schwierig, gerade bei anspruchsvollen Stücken wie diesen Cheap Imitations. Aber irgendwie, gerade im Vergleich, also gerade wenn man es am Stück hört und aus diesem vollen, ja, klassischen, nein, nicht daher, Bach herausgerissen wird und dann dieses leere, irgendwie unfertig klingende Cheap Imitation hört, das klingt wie rausgeschnitten aus einem großen Ganzen, das man aber nicht kennenlernt. Das klingt, als würde sie zu Hause sitzen und ihren Part in einem Orchesterstück üben. Und das fand ich schon sehr anstrengend. Spannend, aber anstrengend. Das letzte Stück, The Wonderful Widow of 18 Springs, zusammen mit Michelle Rook, fängt das Ganze dann wieder auf mit einer wunderschönen Melodie, mit irgendwie so einem vormittelalterlich-folkigen Atmosphäre. Das gibt dem ganzen Album dann nochmal eine ganz andere Richtung und irgendwie auch ein melancholisches, schönes Ende, was sich genießen lässt. Klingt auch so ein bisschen wie gespielt am Lagerfeuer durch die vielen Geräusche des Instruments. Es klingt gleichzeitig auch der Gesang, dieses Lied an sich klingt mehr, als wäre der Gesang das Instrument und nicht, als wäre das, als würde man da Instrumente spielen zu einem Gesang. Also sehr merkwürdige, bemerkenswerte Mischung von Zeiten, von Stilen und von Hintergründen, von Atmosphären. Ja, es hat mich alles ein wenig verwirrt zurückgelassen in dieser Kombination, aber alles ist für sich genommen definitiv hörenswert.
Ja, hier werden ja wieder alte Sachen und moderne Sachen gemischt. Das hatten wir ja schon auf einigen Alben. Und was die klassischen Menschen im Moment so auf die Beine stellen, das finde ich schon phänomenal. Und ich kann vorwegnehmen, das gilt auch für dieses Album. Diesmal also Bach und Cage auf einem Album. Und zwar zum einen eben die Partita Nummer 2 von Johann Sebastian Bach, das Bach-Wecke-Verzeichnis 1004 in D-Moll und eben Cheap Imitations von John Cage. Man muss vielleicht noch erwähnen, beim Stück Chacona, welches Teil der Partita von Bach ist, singen Michelle O'Rourke und Katinka Faux-Vandellov zusätzlich, was sehr spannend ist. Das Stück selber basiert in diesem Fall auf einer Studie von Helga Töne für Violine und zwei Singstimmen. Arrangiert wurde das dann von eben Michelle O'Rourke, welche sich wiederum von einer Partitur von David Aslop inspirieren ließ. Klingt kompliziert, ist es auch, ist aber egal, weil es unfassbar toll klingt. Also alleine für dieses Stück lohnt sich allein eigentlich schon die ganze CD oder das ganze Album oder die gesamte Playlist, wie auch immer. Es klingt mal wieder unfassbar toll. Man kann es nicht anders sagen. Und die Mischung macht es natürlich auch auf der anderen Seite. Denn so schön das mit den Gesängen ist, das hat mich sehr gefreut, weil es ein bisschen anders ist als das, was man, oder anders als die Partita Nummer 2 von Bach normalerweise gedacht war. Trotz alledem ist Bach natürlich sehr vertraut, beziehungsweise seine Musik sehr vertraut. Man kennt das. Es ist Barock. Alles schön und gut. Dann kam John Cage. Und das war der Moment, wo ich wirklich hellauf begeistert war. Diese Sachen von John Cage, die sie da gespielt hat, die haben es mir nun angetan. Das ist eine tolle Sache. Manchmal klingt die Violine beim Spielen von den Sachen von Cage, die sie gespielt hat, also von diesen Chip Imitations, klingt sie wie eine Panflöte fast schon. Überhaupt, was da für Dinge gleichzeitig rauskommen aus so einer Violine, was man aus so einer Violine für unfassbare, ja fast schon gar wundersame Töne rausholen kann, das finde ich grandios. Das ist ja unfassbar. Also ich bin schon wieder im höchsten Grade begeistert, hört man wahrscheinlich. Ich finde die Musik tatsächlich spannender als die von Bach. Die von Bach ist okay und schön und alles gut, aber das ist natürlich auch nicht dumm, weil mit Bach erspielt sie sich sozusagen die Gunst der ZuhörerInnen und dann kommt Cage. Nicht?
Ja.
Und vielleicht fand ich die Musik spannender, weil eben Bach hoch und runter gedudelt wird und weiß ich nicht. Und das ist ja auch okay. Die Musik ist ja auch toll. Aber mit der Musik von Cage, also da müssen sich viel mehr Menschen mit beschäftigen. Das macht mir sehr viel Spaß. Ich werde mich da auch noch eingehend damit beschäftigen. Man merkt bei ihm schon auch, dass Rick Satie eine große Rolle gespielt hat. Und da ist man bei mir ja sowieso an der richtigen Adresse. Und diese Musik von Cage und das, was, also dieses Spiel von LaBerge Drum, die machen halt genau das ist es nämlich. Diese Art von Musik, die meine ich. dass ich so intellektuell wegfliege. Also das ist genau die Musik, die mich dazu bringt, meine Umwelt nicht mehr wahrzunehmen, vor mich hin zu träumen, einzuschlafen oder in völlig anderen Welten zu landen. Das ist, was ich da mache, ist vielleicht das, was andere Meditieren nennen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich weiß ja nicht, was man macht beim Meditieren so richtig, aber ich kann mir vorstellen, dass das so ähnlich ist. Also man kann sagen, ich fliege bei dieser Art von Musik immer weg. Mir kann das gar nicht modern genug sein, wenn es um Klassik geht. Und wenn das dann auch nur so großartig interpretiert wird, wie in diesem Fall, dann hat man mich natürlich. Das ist natürlich großartig. Ich bin total begeistert. Das ist fantastisch. Und ich finde, die ZuhörerInnen mit Bach sozusagen anzufüttern und dann mit Cage um die Ecke zu kommen und das Ganze ja zu einem Klangerlebnis zu machen, also es ist ja unglaublich. Also mir fehlen die Worte dafür. Ich bin begeistert, was diese junge Dame, diese junge Frau auf die Beine stellt. Unglaublich, unfassbar. Unglaublich hin, unfassbar her. Nichtsdestotrotz ist dieses Album aus dem Jahre 2021 und deswegen dürfen und wollen wir es natürlich auch bewerten auf unserer Skala von steht, läuft und rennt.
Das ist ein bisschen interessant für mich, denn trotz meiner großen Irritation mit den beiden ersten John Cage-Stücken möchte ich ein Rent für geben, weil das hier wirklich Wahnsinn ist, was sie leistet, was sie sich ausgedacht hat und was sie abgeliefert hat. Dabei belassen wir es. Es ist ein Rent von mir.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ja, bei mir ist es natürlich auch ein Rent, wie überraschend. Aber dieses Album und, wie hieß das noch, was wir letzte Woche hatten, Ovid? Ja, seien Sie live dabei, wie die Feuilletöne.
Das ist nicht so leicht. Fidelio.
Nee, das davor. Also ich meine, das davor.
Das davor. Symphonien 1 und 3.
Nein, nein.
Offeni Barock meinst
ja,
du?
Ja, Offeni Barock, genau.
Das ist 3 Wochen her, ja.
Ja, siehst du, dann haben wir ja auch allen Grund, das nicht mehr zu wissen. Also nein, also diese beiden Alben, da, also die kämpfen im Moment stark miteinander, um in die Liste reinzukommen, bei mir jedenfalls, was die Alben des Jahres angeht. Also ganz klares Rent.
Spannend.
Ja. Wir haben gehört, Inside Out von Diamanda La Bergedram und es gab ein Rent von Frau Eichler und ein Rent von mir.
Wunderbar, dann können wir uns an dieser Stelle wie immer von den RadiohörerInnen verabschieden. Auch entschuldigen, denn sie können leider nicht zuhören, wenn wir in unsere Weinprobe übergehen, wenn wir zu Verkostet gehen. Und dafür gehen wir wieder gedanklich ins Weindorf Kirschrot. Das hat ungefähr 260 Einwohner, liegt im Seitental, in einem Seitental der Nahe, irgendwo im Rheinland-Pfälzischen, nirgendwo zwischen Trier, Mainz und Mannheim. Es ist die höchstgelegene Weinanbaugemeinde in Rheinland-Pfalz und auch Heimat einer Menge Weingute. Wir sind aber wieder beim Weingut Manfred Werner unterwegs. Wir haben heute einen trockenen Grauburgunder dabei. Das ist ein Qualitätswein mit Restzucker von 7,7 Gramm pro Liter und 5,2 Gramm pro Liter Säure. Also wieder ein Weißwein. Für alle, die nicht wissen, was Grauburgunder ist, ich muss auch immer nachschlagen.
Und hat man nicht sogar einen Preis bekommen?
Ja, ja, man hat einen Preis bekommen. Genau, wie hieß denn das nochmal genau? Hat so ein hübsches goldenes Siegel bekommen. Seien Sie nochmal live dabei, während die Föten googeln.
Oh Gott, ey. Das ist ein Elend. Also das ist wirklich nicht zu fassen.
Das ist halt, wenn man kein Gedächtnis hat. Entweder man schreibt es auf oder man hat Pech gehabt. So, ja, dieser Grauburgunder. Der 2020er Kirschroter Wildgrafenberg. Nee, das ist ja gar nicht. Kirschroter Lump. Wir sind ja immer noch beim Kirschroten Lump. Der trockene Grauburgunder. So, der hat die silberne Kammerpreismünze der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz bekommen. So ist es.
So nämlich.
So, die mit den bronzenen und goldenen Kammerpreismünzen ausgezeichneten Weine haben wir noch vor uns.
Ja, das ist sehr heller Bernstein. Nicht?
Ja, eindeutig.
Ja. Ja, ja.
Ja, ein bisschen süßer, aber.
Der Grauburgunder ist ja, glaube ich, so einer der Lieblingsweine der deutschen Menschen. Mhm. Der ja, jetzt kommt wieder Bio-Wissen, Alfred Biolek, mhm. den man ja auch gerne Pino, also in Italien heißt er Pino Grigio. Mhm. Und früher wurde er auch Ruländer genannt. So.
Haha.
Ja, ja.
Tja. Entweder meine Nase funktioniert heute nicht gut oder der riecht nicht nach viel.
Der hat was Würziges, finde ich, irgendwie. Hm. Der ist relativ zurückhaltend in der Nase, ne?
Ja, durchaus. Hm.
So Weine wie der Riesling oder der Sauvignon Blanc oder so, oder Gewürztraminer oder so Sachen, Muscatella und wie sie alle heißen, die lachen über den, glaube ich. Der hat so was Buttriges. Was? Hm. Ja, was leicht Traubiges, so. Aber es ist ein sehr, sehr milder, zurückhaltender Wein. Wahrscheinlich mögen ihn deswegen so viele.
Ja.
Ja, viel mehr kriege ich da jetzt auch nicht raus.
Ja, geht mir ähnlich. Mal schauen, ob er noch mehr schmeckt, als er riecht.
Ja, ja, genau. Ja, denn Prost.
Prost. Hey? Ja, doch. Also gut schmeckt er schon mal. Das ist was, das ist ein Wein, den kann ich mir sehr gut vorstellen zu einem bisschen leichteren Essen. Fisch geht ja immer zu Weißwein, aber diese leichte Würzigkeit, das ist nett. Das,
ja. Die Weintraube ist auch im, bei mir auf jeden Fall auf der Zunge und im Nachhall. Mhm. Ja, da ist eine Würzigkeit drin, genau. Weiß man, ob der im Holzfass irgendwie, ob der mal Holz gesehen hat irgendwann?
Das weiß man. Ach, nee, das weiß man nicht. Weiß ich, nee. Weißt du was, nächste Woche? Hm? Ruf ich den einfach mal an.
Frag dich doch mal, ob der ein Special mit uns machen will.
Ja, Weininterview, sehr schön. Gute Idee.
Ja, sehr zurückgehalten in der Nase. Da muss ich aber auch noch einen Franken irgendwie ranholen.
Ja, das wären jetzt interessante Vergleichsweine für die Wochen nach der Manfred-Werner-Phase. Tja, aber er ist jetzt auch nicht so voller verschiedener Aromen. Er schmeckt einfach nur gut.
Das hat. Ja, das ist ein sehr angenehmer. Also der hat Trinkfluss. Also, er ist nicht adstringierend, gar nicht, überhaupt nicht. Der ist, was man beim Whisky immer mouthwatering nennt, also speichelanregend. Alles gut. Ein sehr, sehr sanfter. Das ist ein Einsteigerwein vielleicht, so. Also, will nicht viel von einem.
Ja, oder halt so ein lockerer zum Essen irgendwie, finde ich.
So, ja.
Muss man sich nicht groß drauf konzentrieren, sondern der schmeckt einfach auch so.
Ja, ist ganz schön. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass der so bei Bratkartoffeln und so leicht untergeht.
Ja.
Naja, warum? Kann man ja mal probieren alles, ne? Nee, also ist okay. So, haut mich nicht um, aber ist okay.
Ja, das kann ich nur teilen. Hm? Er hat nicht wirklich Minuspunkte, nein, aber er hat auch jetzt nicht die überragenden Pluspunkte irgendwie gesammelt. Tja, das war jetzt aber eine sehr spannende Verkostung. Aber gut, manchmal ist das so. Ich meine, also es ist auf jeden Fall ein guter Wein. Lecker, bisschen süß, bisschen würzig. Ja, gut.
Ja, heller Bernstein, nicht? Hatten wir auch schon gesagt.
Genau.
Ja, also ich würde ihm jetzt mal einfach 3 Punkte geben.
Ja, das finde ich nett. Das sehe ich auch so. Hm. 3 Punkte für den Grauburgunder Trocken vom Weingut Manfred Werner. Sowohl von Herrn Martinsen als auch von mir.
Frau Eichler, ich sage Ihnen, an meinen Silvaner ist noch nichts rangekommen. Also bei mir jedenfalls nicht.
Noch nicht.
Bei mir nicht.
Noch nicht. Nächste Woche haben wir den Bacchus. Wir sehen mal weiter.
Mal sehen. Damit sind wir ans Ende auch dieser Sendung angekommen. Und selbstverständlich gibt es auch in der nächsten Sendung wieder Musik und Wein.
So ist es. Wir haben wieder drei Alben dabei. Wir haben Corinna Marti, die Keynotes und Early European Keyboard Music. Dann hören wir Pink Noise von Laura Mavula und In the Secret of the World von Anna-Maria Mark. Für alle, die uns nicht im Radio hören, gibt es dann anschließend einen süßen Bacchus, den wir bei unserer Weinprobe verkosten.
Süß?
Der kommt auch wieder vom Wein. Ja, ja.
Ach, nicht? Weiß ich nicht.
Doch, doch. Ja. Der hat sogar diese goldene Kammermünze bekommen. Oh, da schauen wir mal.
Bin mal gespannt.
Genau. Sehen wir mal, was daraus, oder schmecken wir dann mal, was daraus kommt.
Sehr spannend. Bis dahin bleibt uns an dieser Stelle nichts anderes als zu sagen, bleibt uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.